SWR 2 Lesenswert Magazin.
Ein Präsident, der lügt, eine Richterin, die Corona-Tagebuch führt und durch die Weltliteratur stolpernde, ungeschickte Deutsche. Klingt verwirrend? Keine Angst. Lösen wir alles auf in diesem SWR 2 Lesenswert Magazin. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Lukas Meyer-Blankenburg. Ja, und unser erstes Buch, das ist gleich schon ein Kracher. Hören Sie mal, das ist der erste Satz.
Wir haben ein paar der schönsten Huren der Welt.
Wir haben ein paar der schönsten Huren der Welt. Klingt ein bisschen nach schlechtem Mafia-Film, ist aber ein Gespräch zwischen zwei sehr, sehr mächtigen Männern. Wer da wem Prostituierte anbietet, das hören Sie gleich. Tja, und die Musik, die kommt heute von Aaron Fraser. Hohe Stimme hat der Mann, aber der Sound, der legt sie gleich erstmal tiefer.
Can't stay in the sight of you. What gave you the right to do?
Can't Leave It Alone von Aaron Fraser hier im SWR 2 Lesenswert Magazin geht gleich mit ordentlich Power los. Der Song ist von seinem neuen Album und das heißt Introducing. Puh, was für Tage in den USA. Nächste Woche am 20. Januar soll Joe Biden als neuer Präsident eingeführt werden. Bis dahin bestimmt aber nach wie vor sein Vorgänger die Schlagzeilen, auch in seinen letzten Amtstagen. Donald Trump beleidigt, er lügt, er hetzt gegen andere. Einer, der schon länger vor Donald Trump gewarnt hat, ist James Comey. Der war lange Zeit Chef vom FBI, vor allem auch dann, als Trump ins Amt kam. Und auf sein Buch, auf das habe ich schon lange gewartet, wurde im Herbst angekündigt und jetzt ist es erschienen. Es hätte eigentlich keinen passenderen Zeitpunkt geben können. Es heißt Nichts als die Wahrheit und darin berichtet James Comey ganz unverblümt von seiner Zeit unter Donald Trump. Und es geht schon am Anfang damit los, als James Comey den frisch gewählten Präsidenten im Oval Office besucht. Trump erzählt ihm dann gleich erst einmal von einem Treffen mit Wladimir Putin.
Wir haben ein paar der schönsten Huren der Welt, hat Putin zu mir gesagt. Donald Trump saß wie eingerahmt zwischen Bill Clintons goldenen Oval Office Vorhängen, mit Hintergrundbeleuchtung durch das schwindende Licht eines späten Februarnachmittags. Er war erst seit 17 Tagen im Amt und noch nicht fertig mit dem Umdekorieren. Aber weil er Gold liebte und Obama hasste, hatte sein Stab vermutlich beschlossen, dass es die alten Clinton-Vorhänge auch erstmal taten. Sie hingen jetzt zu beiden Seiten seines grellgoldenen Kopfs und er erzählte mir von Putins Ansichten über russische Prostituierte. Ich war Direktor des FBI im vierten meiner vorgesehenen 10 Dienstjahre. Laut Amtsauftrag hatte ich das Land vor seinen Gegnern zu schützen, unter anderem vor einem aggressiven Russland, das aktiv mitgeholfen hatte, diesen Mann auf den Stuhl des Resolute Desk zu bringen, auf dem er jetzt mir gegenüber thronte und in Erinnerungen an eine schlüpfrige Unterhaltung mit dem russischen Machthaber schwelgte.
Ja, und für James Comey wird es dann bald noch unangenehmer. Trump lädt ihn nämlich zu einem privaten Abendessen ein und da fordert er von ihm bedingungslose Loyalität. Das ist eigentlich ein No-Go. Politik und Justiz sollen getrennt sein. Comey ist dementsprechend fassungslos. Er kann und er will dem Präsidenten eben diese bedingungslose Loyalität nicht versprechen.
Seit Watergate, als das amerikanische Volk von der Bedrohung erfuhr, die Justiz und das FBI könnten zum präsidialen Machtbereich werden, hatte kein Präsident um so etwas gebeten. Ich versuchte ihn während der darauffolgenden Monologe zu unterbrechen, um ihm die Tragweite der Distanz zu erklären. Ihm zu erzählen, wie Präsident Obama sie während meines Bewerbungsgesprächs um den Job hervorgehoben hatte. Ich versuchte, an seine praktische Seite zu appellieren. Ihn vor dem offenkundigen Fehler zu bewahren, die Justiz eng an sich binden zu wollen, um Probleme zu vermeiden. Was allerdings die Glaubwürdigkeit aushöhlt und dem Präsidenten mehr Probleme einbringt. Es änderte nichts. Kurz vor Ende des Dinners erhob er seine Forderung erneut. Ich brauche Loyalität. Ich schwieg wieder. Sie werden immer Ehrlichkeit von mir bekommen, sagte ich. Er hielt inne. Genau das will ich. Ehrliche Loyalität, sagte er. Ich schwieg. »Das werden Sie von mir bekommen«, sagte ich im verzweifelten Versuch, unsere Pattsituation zu beenden. »Vielleicht«, so dachte ich, »kommt ehrliche Loyalität nahe genug an das heran, was er wirklich wollte, aber niemals von mir bekommen würde.« Ich machte mir selbst etwas vor. Etwas wie ein Kompromiss, sich durchmogeln, war nicht möglich. Ich war ein toter Mann. Es war nur die Frage, wie lange es dauern würde, bis sein Widerwille gegen meine mangelnde persönliche Treue die Sache zu einem Ende bringen würde. Es sollte nicht lange dauern.
Tja, und wie so viele andere auch in der Amtszeit von Donald Trump, der FBI-Chef wird tatsächlich dann bald gefeuert. Es gibt in dem Buch noch eine weitere Passage, die ich besonders interessant fand, weil ja gerade jetzt zum Ende der Präsidentschaft von Donald Trump viele Außenstehende noch einmal fragen, warum überhaupt sind in diesem Regierungsapparat, im Weißen Haus, in der Verwaltung, so viele Leute auf ihren Posten geblieben und haben eben geschwiegen. Den meisten war ja klar, dass Trump oft gelogen hat oder eben auch andere Menschen verletzt hat, gegen sie gehetzt hat. James Comey liefert in seinem Buch »Nichts als die Wahrheit«, wie ich finde, eine ganz spannende Erklärung dazu. Und es liest jetzt ein letztes Mal Dominik Eisele.
Amoralische Führungspersönlichkeiten verfügen über die Fähigkeit, die Charaktere der Menschen um sie herum offen zu legen. Manchmal ist es anregend, was da zutage tritt. James Mattis, der ehemalige Verteidigungsminister zum Beispiel, trat zurück, weil er seinen Prinzipien treu bleiben wollte, als Trump unsere angeschlagenen kurdischen Verbündeten in Syrien im Stich ließ. Dieses Vorgehen war Trump so fremd, dass er Tage brauchte, bis er begriff, was passiert war. Und dann begann er, seine Lügen über ihn zu verbreiten. Häufiger jedoch enthüllt die Nähe zu amoralischen Führungspersönlichkeiten eher Bedrückendes. Fähige Leute, denen es an innerer Stärke mangelte, konnten den Kompromissen, die nötig waren, um Trump zu überleben, nicht widerstehen. Kompromisse, die sich so lange summieren, bis man sich nicht mehr davon erholen kann und die Institution, die man leitet, beschädigt ist. Es erforderte Charaktere wie den von Mattis, um Schaden abzuwenden. Es fing damit an, still sitzen zu bleiben, wenn er log, in der Öffentlichkeit wie privat. Wer schweigt, macht sich zum Komplizen. In Besprechungen überschwemmte er völlig unbehelligt seine Zuhörer mit Behauptungen, was alle denken und was offensichtlich richtig ist, so wie bei unserem Dinner im Green Room. Schließlich war er der Präsident und er sprach fast ununterbrochen. Das führte letztlich dazu, dass er alle Anwesenden in einen Zirkel schweigender Zustimmung zog. Trump sprach so schnell und ohne Pause, dass man gar keine Möglichkeit hatte, sich zu Wort zu melden. So wurde jeder zum Mitverschwörer seiner Lügen und Hirngespinste. Ich spürte es, wie der Präsident mit seinen Worten ein Netz aus alternativen Fakten knüpfte, in das er uns alle, die wir mit im Raum waren, eifrig einwickelte. Ich muss ihm zugestimmt haben, als er behauptete, seiner Amtseinführung habe das größte Publikum der Geschichte beigewohnt, denn ich habe es nicht angefochten. Jeder muss zustimmen, dass er sehr unfair behandelt wurde. Das Netzknüpfen hat nie aufgehört.
Eine wirklich spannende Lektüre, ein aufregender Bericht. Übrigens nicht nur eben als Charakterstudie über Donald Trump, sondern auch über das Justizsystem in den USA. James Comey, Nichts als die Wahrheit. Erschienen ist das Buch diese Woche im Drömer Verlag. Ein paar Tipps für die Zeit nach Trump hat James Comey auch reingeschrieben. Hier ist das SWR 2 Lesenswert Magazin. Wieder Aaron Fraser mit dem nächsten Song. Keine Fake News, sondern er heißt Bad News.
Bad. colder than before. I wish you'd stop and see what you've been doing to me. I can't take much more.
Aaron Fraser im SWR 2 Lesenswert Magazin. Der Songtitel, der passt irgendwie auch zu unserem nächsten Beitrag. Bad News, die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab. Auch im neuen Jahr bestimmt Corona unseren Alltag. 2021, ist man versucht zu sagen, geht einfach so weiter, wie 2020 aufgehört hat. Trotzdem ist dieser Jahreswechsel eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um mal innezuhalten und auch zurückzublicken. Was ist eigentlich mit uns und um uns herum alles passiert im vergangenen Jahr? Das hat sich auch Angelika Nussberger gefragt. Sie ist eine renommierte Rechtswissenschaftlerin, war unter anderem Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und sie hat ein Corona-Tagebuch geschrieben. Keine Angst, kein Juristendeutsch, keine Paragraphen und Querverweise auf Infektionsschutzgesetz und Versammlungsrecht. Das ist vielmehr ein kleines Büchlein mit fast schon poetischen Notizen und Beobachtungen und mit Bildern vom Münchner Künstler Wolfgang Müller-Jakob. Blickwechsel heißt es und darüber möchte ich mit ihr reden. Hallo Frau Nussberger.
Hallo Herr Meyer-Blankenberg.
Ja, als Sie Ihre Tagebuchnotizen zum Corona-Jahr 2020 sortiert haben, was ist Ihnen da aufgefallen? Welche besondere Erkenntnis nehmen Sie aus diesem vergangenen Jahr mit?
Es war plötzlich alles anders. Wir hatten ja immer gedacht, das Leben wäre planbar. Und wenn wir ein Datum in unseren Kalender markieren, dass da ein besonderes Ereignis ist, dann wird das auch so kommen. Und das war plötzlich nicht mehr so. Man konnte aus dem Kalender alles streichen, was man sich vorgenommen hatte. Und es war plötzlich ein ganz anderes Leben.
Ja, und Sie beschreiben in Ihren Tagebuchnotizen in sehr kurzen, aber auch sehr anschaulichen, manchmal fast poetischen Einträgen, wie sich das Leben auf einen Schlag ändert. Zurückgeworfen sind wir auf die eigenen vier Wände, fixiert auf die täglichen Nachrichten, vor allem auf die Zahlen. Der Live-Ticker wird, wie Sie schreiben, zum Death-Ticker. Was würden Sie sagen, wie hat das Virus unseren Blick auf uns selbst und auch auf die Welt verändert?
Wir waren eben nicht mehr unterwegs und sind stillgestanden und haben auf uns selbst geguckt und angefangen nachzudenken, was das bedeutet, dass das Leben nun so ganz anders ist. Und ich glaube, das war eine Erfahrung, die wir wirklich alle geteilt haben und die wir dann auch miteinander ausgetauscht haben, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein und nachdenken. Was war vorher, was kommt? Es war ja auch eine sehr große Unsicherheit, die ja im Übrigen jetzt auch noch andauert.
Würden Sie auch sagen, das ist der grundlegende Unterschied zum Corona-Jahr 2021, in das wir jetzt eingestiegen sind? Also unterscheidet sich der zweite Lockdown jetzt vom ersten vergangenes Jahr?
Der erste Lockdown war etwas völlig Neues. Wir hatten gleichzeitig ein unglaublich schönes Frühjahr, eine warme Tage, sonnige Tage. Wir hatten gedacht, es wird kurz sein, wir werden eine Erfahrung machen und dann wird alles wieder von neuem beginnen, wie wir es gewohnt sind. Jetzt sehe ich uns eigentlich schon eher so im Tunnel, es ist dunkel, es ist Winter und wir sehen nicht wirklich, wann es zu Ende geht, wie es zu Ende geht, ob wir wirklich wieder so leben können, wie wir gewohnt waren. Und ich glaube, der zweite Teil jetzt ist eigentlich noch schwieriger und schwerer zu ertragen als der erste Teil.
Um wieder auf Ihr Buch zu sprechen zu kommen, Sie haben das zusammen gestaltet mit dem Künstler Wolfgang Müller-Jakob. Der hat Bilder gemalt, bunte, etwas verschwommene Assoziationen. Da gibt es Blickwechsel im Park oder auf der Straße, maskierte Menschen. Wie lief die Zusammenarbeit mit ihm?
Es war ein Zufall. Ich kannte ihn als befreundeten Maler und er hatte in dieser Zeit einen Zyklus gemalt und hat jeden Sonntagabend an diejenigen, die seine Kunst mögen, diese Bilder verschickt, immer eins nach dem anderen. Und ich fand die so schön und sie haben meine Stimmung gespiegelt, dass ich sie einfach mit Copy-Paste in mein Tagebuch kopiert habe. Und als mich dann der Präsident der Nordrhein-Westfälischen Akademie für Wissenschaft und Künste fragte, ob ich so ein Rückblick Rückblick hätte oder ein Reflexionsmanuskript über diese Zeit, dann habe ich Herrn Müller-Jakob gefragt, ob wir nicht beides zusammen an die Akademie schicken könnten. Und das haben wir dann auch gemacht.
Haben Sie ein Lieblingsbild?
Ja, diese Bilder, die den Abstand markieren, dieses plötzliche Abstand halten müssen. Das ist ja doch dieses tragende Grundgefühl, dass wir entgegen unserer Emotionen uns nicht umarmen dürfen, sondern immer diesen Sicherheitsabstand quasi wahren müssen. Und da gibt es zwei sehr schöne Abstandsbilder mit Menschen im Park, die so ein bisschen gebogen sich mit Abstand gegenüberstehen. Die mag ich besonders gern.
Und das Erstaunliche war aber auch, Ihre Texte sind fast schon poetisch, assoziativ, anschaulich. Ist es Ihnen da wichtig, privat sozusagen auch ganz bewusst einen Unterschied zum Juristendeutsch zu machen?
Ich mag Sprache und ich finde, die Sprache hat sehr viele unterschiedliche Facetten und Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und wenn ich ein Urteil schreibe oder ein Gutachten, dann schreibe ich völlig anders, als wenn ich über den Dualismus zwischen Frühling und Epidemie nachdenke. Und gerade das macht mir besonders Spaß, dass die Sprache eben hier ganz unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet. Also ein Tagebuch in einer Rechtssprache möchte ich nicht verfassen müssen.
Und das haben Sie zum Glück auch nicht. Jetzt würde ich gerne noch auf einen weiteren Aspekt mit Ihnen zu sprechen kommen. In den Medien, da diskutieren jetzt täglich Politikerinnen und Politiker, Virologen, natürlich Modulatorinnen. Die Pandemie wird allseits als gesellschaftliche Krise beschrieben. Sie wird als wirtschaftliche Krise wahrgenommen, natürlich auch als medizinische. Wie ist Ihre Einschätzung für Sie als Richterin, als Rechtswissenschaftlerin? Ist diese Corona-Zeit auch eine Krise unseres Rechtssystems?
Ja, als Juristin denkt man natürlich nach, ob die Instrumente des Staatsrechts, des Rechts insgesamt, die man zur Verfügung hat, nun adäquat sind, um diese Krise zu bewältigen. Wir sehen ja schon die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern, die Kompetenzverteilungen. Macht das Sinn? Wer entscheidet jeweils? Welchen Einfluss haben die Experten? Wie können die Gerichte wieder kontrollierend eingreifen? Ich denke, da lernen wir sehr viel. Die Instrumente greifen schon, aber sie müssen auch angepasst werden, wenn wir gerade an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz denken, mit dem wir ja sehr viel entscheiden und abwägen, dann ist es schwierig, ihn zu handhaben, denn wir wissen nicht, ob wir nur die Kurzzeit- oder auch die Langzeitperspektive einbeziehen können und wie wir die Rechte der ganz Alten, die gefährdet sind, mit den Rechten der Kinder abwägen. Das sind wir schon einfach auch als Juristen herausgefordert, neue Antworten zu geben.
Und was denken Sie? Wir haben jetzt erlebt, dass diese krisenbehaftete Zeit von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auch dazu ausgenutzt wird, um ja ganz bestimmte und zielgerichtet politische, aber eben auch rechtliche Institutionen eines Landes regelrecht zu stürmen. Also das war jetzt natürlich ganz populär in den USA am Kapitol der Fall. Das haben wir aber auch in Berlin bei Demonstrationen der sogenannten Querdenker erlebt. Also stellt diese Corona-Krise auch unseren Rechtsstaat jetzt auf eine Probe?
Ja, das habe ich ja auch in meinen Reflexionen in dem Tagebuch geschrieben, dass es eben eine sehr zweiseitige Erfahrung ist. Einerseits erfahren wir wirklich sehr viel Solidarität in der Gesellschaft und einen großen Zusammenhalt und auch ein sich selbst zurücknehmen und den anderen verstehen. Und andererseits gibt es eben doch eine Gruppe von Menschen, die das nun, wie Sie sagen, ausnutzen, um den Staat als solchen anzugreifen oder anzugreifen, was ihnen schon immer nicht gepasst hat. Und das finde ich schon sehr besorgniserregend, das so zu beobachten, vor allem auch wegen der Aggressivität, die man dabei spürt.
Schreiben Sie auch an einem Tagebuch 2021?
Ja, ich schreibe an einem Tagebuch 2021, aber ich hoffe, dass es da bald wieder Schöneres zu berichten gibt.
Blickwechsel aus einem Tagebuch von März bis Oktober 2020. So heißt eben das Büchlein der Rechtswissenschaftlerin und Richterin Angelika Nussberger. Die Texte stammen aus ihrem Tagebuch. Die Bilder dazu gemalt hat der Münchner Künstler Wolfgang Müller-Jakob. Und erschienen ist das Ganze im Waldstein Verlag. Frau Nussberger, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Thank you.
Forgotten von Aaron Fraser hier im SWR 2 Lesenswerte Magazin. Gerade haben wir ja schon einen künstlerischen Zugang zum Thema Corona und zum Corona-Jahr 2020 gehört. In gewisser Weise geht es jetzt auch kunstvoll weiter. Museen und Ausstellungen sind zwar zu, aber wir haben ja noch unsere Fantasie. Schließen Sie doch einfach mal die Augen. Wir machen jetzt einen imaginären Spaziergang in die Berliner Gemäldegalerie zu den alten Meistern, zu Jan Vermeer oder zu Caravaggio. Als Metzgermeister könnte ich jetzt lästern und ich könnte sagen, diese Leinwandschinken da sind schon ganz schön abgehangen. Aber auch wenn die meisten Bilder dort ein paar hundert Jahre auf dem Buckel haben, sie sind hochaktuell. Wer genau hinschaut, der sieht spannende Diskussionsbeiträge und zwar zu Themen, die uns heute umtreiben. Das jedenfalls sagt die Kunstkritikerin Thal Sterngast. Mit ihrem Buch 12 Bilder schärft sie unseren Blick für gute Kunst, aber eben auch für uns selbst. Das hat uns so gut gefallen. Es ist unser SWR 2 Buch der Woche geworden und Andrea Heinze hat die alten Meister für uns gleich mal auf ihre Gegenwartstauglichkeit hin abgeklopft.
Auf Facebook hätte Caravaggio sein Bild nicht veröffentlichen dürfen. Der Junge, der da nackt und in aufreizender Pose gezeigt wird, ist keine 14 Jahre alt und sein vorwitziges Genital liegt auf dem Schnittpunkt zweier Bilddiagonalen. Die Blicke der Betrachtenden werden geradezu darauf gelenkt. Würde man heute ein Kind auf diese Weise fotografieren, gelte das als Kinderpornografie. Das Caravaggio-Gemälde Amor als Sieger hängt in der Berliner Gemäldegalerie, die über jeden Verdacht des Missbrauchs erhaben ist. Es ist das erste Gemälde, das Thal Sterngast in ihrer Aufsatzsammlung 12 Bilder beschreibt. Als Caravaggio das Bild zu Beginn des 17. Jahrhunderts gemalt hat, war derlei unverhüllte Erotik nicht salonfähig, erzählt Thal Sterngast.
Caravaggio was very controversial figure and I think at his time as well.
Caravaggio war in seiner Zeit eine sehr kontroverse Figur. Neben der Provokation ist das Gemälde Amor als Sieger aber auch interessant, weil es den Raum ganz neu konstruiert. Der kleine Engel, dieser Junge, verführt den Betrachter nicht nur. Er lädt ihn mit einer Geste auch ein, in das Bild hineinzukommen, hinter ihn zu treten. Das Gemälde ist also beides. Es ist erotisch aufgeladen und es lässt den Betrachter zum Teilnehmer werden und verändert damit etwas sehr Grundlegendes an der Beziehung zwischen dem Betrachter und dem Gemälde.
The relationship of the beholder and the painting.
Die Leistungen von Caravaggio als Künstler sind unbestritten. Wohl auch deshalb kann ein dermaßen sexuell provozierendes Bild unbehelligt in einem Museum hängen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Als Thal Sterngast im Jahr 2017 die ersten Aufsätze über Bilder der Berliner Gemäldegalerie schrieb, gab es vor allem in den USA immer wieder Forderungen, Kunstwerke aus den Museen zu entfernen. Zum Beispiel das Bild Therese Dreaming von Balthus, auf dem ein junges Mädchen in aufreizender Pose den Blick auf ihre Unterhose freigibt. Balthus würde zur Verdinglichung und Sexualisierung von Kindern beitragen, hieß es damals in einer Online-Petition gegen das Bild. Die Medien berichteten zur gleichen Zeit von mehrfachem Missbrauch durch den Filmproduzenten Harvey Weinstein in Hollywood und die MeToo-Kampagne war auf ihrem Höhepunkt angelangt. Die Stimmung war entsprechend aufgeheizt, erinnert sich Thal Sterngast, um anzumerken.
In einer Calvin Klein Werbung finden sich mehr Sexualisierung, Anzeichen von Missbrauch und Verdinglichung als in jedem beliebigen Gemälde.
Die Aufsätze von Thal Sterngast sind nicht unbedingt leicht zu konsumieren, doch es lohnt sich. Denn die Autorin setzt die Bildwelten der Kunst ins Verhältnis zu den Bildwelten der heutigen Alltagskultur.
It's a very explosive discussion and we see it all the time. I mean, we saw it.
Das ist eine sehr explosive Diskussion, die gerade geführt wird, und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Das gilt auch für die Bilder, die wir von der Erstürmung des Kapitols in Washington gesehen haben. Es ist Krieg, ein Kulturkrieg, in dem es um die Symbole der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft geht. Es gibt sehr viele Symbole in diesem Krieg und die Gemälde in Museen werden Teil dieses Krieges. Aber ich denke, die sollten anders behandelt werden als Werbung oder journalistische Fotos.
Than advertisement or than journalist photographs.
Thal Sterngast streitet dafür, die Kunstwerke, etwa der alten Meister, nicht gleichzusetzen mit den medialen Bilderwelten der Gegenwart. Gute Kunst funktioniere auf unterschiedlichen Ebenen und die Diskussion über ein Werk solle daher nicht auf eine Ebene reduziert werden. Das zeigt die Autorin zum Beispiel an dem umstrittenen Bild Open Casket von Dana Schutz. Die Künstlerin malte eine Fotografie ab vom offenen Sarg des 14-jährigen Emmett Till, der 1955 einem Lynchmord zum Opfer fiel. Das Foto war da längst zu einer Ikone der schwarzen Bürgerbewegung geworden. Das Gemälde von Dana Schutz hingegen machte viele Schwarze wütend, auch weil sie der Künstlerin stellvertretend vorwarfen, als Weiße mit den Symbolen von Minderheiten Geld zu verdienen.
She made this kind of colorful, illustrative painting of this very painful and very important politically image.
Sie macht ein sehr farbiges, illustrierendes Gemälde von diesem sehr schmerzhaften und wichtigen politischen Bild. Und zwar ohne ein klares Statement oder eine interessante Fragestellung. Es macht den Anschein, als würde sie einfach nur provozieren wollen. Oder als hätte sie keine Ahnung. Ich kann also verstehen, dass Menschen empört darüber sind. Aber ich glaube eben nicht, dass es eine Lösung ist, das Bild zu zerstören oder von der Wand zu nehmen.
Kunst ist nicht richtig oder falsch, sie ist einfach nur gut oder schlecht. Das zeigt Thal Sterngast immer wieder in ihren Aufsätzen. Und sie zeigt, wie die alten Meister bis heute relevant sind. Etwa wie der flämische Maler Jan van Eyck mit seiner Madonna in der Kirche schon im 15. Jahrhundert den Grundstein für die moderne Malerei legte. So richtig groß sind die Texte da, wo sie den Bezug der alten Meister zu aktuellen Diskussionen herstellen.
In terms of what I knew about art when I started to be interested in it and studied it and what attracted me.
Wenn ich daran denke, was Kunst bedeutet, als ich anfing, mich dafür zu interessieren und was mich daran angezogen hat, dann ist das das Gegenteil von einem Safe Space. Es war ein Raum der Kontroversen, der Diskussionen und der Herausforderungen. Ein Safe Space bedeutet doch, dass wir so zerbrechlich sind oder empört von was auch immer, dass wir mit Herausforderungen nicht umgehen können. Ein Safe Place schützt uns vor dem, was wir nicht ausstehen können.
Safe Space is like to protect us from what we cannot stand.
Mit ihrer Aufsatzsammlung 12 Bilder hat Thal Sterngast ein Plädoyer dafür geschrieben, dass Kunst kontrovers sein darf. Das bedeutet auch, dass Kunst wehtun kann. Ein Safe Place, also ein sicherer Ort, an dem Minderheiten vor verletzenden Äußerungen der Mehrheitsgesellschaft geschützt sind, soll Kunst so wenig sein wie ein Ort, an dem die bürgerliche Gesellschaft sich ungestört der Distinktion hingeben kann. Schade, dass diese Binse der Kunstkritik offenbar wieder vehement verteidigt werden muss. Thal Sterngast ist anzurechnen, dass sie es tut. Klug, belesen und mutig.
Also, wir halten fest, auch alte Schinken bringen einen auf frische Gedanken. Thal Sterngast, 12 Bilder, Betrachtungen aus der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Unser SWR2-Buch der Woche, Andrea Heinze meint, eine schöne Alternative in diesen Tagen zum Museumsbesuch. Schöner Song für den Sommer, aber er passt eben jetzt auch im Winter. Lover Girl, Aaron Fraser hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Wir machen jetzt einen Sprung und zwar von der Gemäldegalerie pilgern wir in gewisser Weise direkt im Hang ins Schwabenland zum deutschen Literaturmekka, wenn man so will. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach ist unser nächstes Thema. Und über diesen Ort und das Archiv hat der damalige Bundespräsident Horst Köhler 2006 regelrecht geschwärmt. Hören Sie mal.
Natürlich gibt es auch anderswo in Deutschland bedeutende Gedenkstätten, Dichterhäuser und literarische Museen. Aber Marbach ist unvergleichlich. Seine Einrichtungen gelten der ganzen deutschen Literatur.
Ja, das Deutsche Literaturarchiv in Marbach ist weltweit eine der wichtigsten Institutionen für deutschsprachige Literatur. Hier werden die Nachlässe bedeutender Autoren und Autorinnen gesammelt. Kafka, Döblin, Hesse, alle sind sie da. Originalhandschriften. Es gibt eine Riesenbibliothek und seit ein paar Jahren eben auch ein modernes Literaturmuseum, bei dessen Eröffnung Horst Köhler ja, wie gerade gehört, so ins Schwärmen geraten ist. Marbach ist eben ein richtiger Pilgerort für Literaten und Leseratten und dadurch selbst irgendwie auch Teil der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte. Interessanterweise hat bislang niemand diese Geschichte aufgeschrieben. Das hat Jan-Eike Dunkhase geändert. Nächste Woche erscheint sein Buch Provinz der Moderne – Marbachs Weg zum Deutschen Literaturarchiv. Hallo Herr Dunkhase.
Hallo Herr Meyer-Blankenburg.
Ja, warum wird denn ausgerechnet Marbach im Schwabenland zum Mekka der deutschsprachigen Literatur?
Da ist natürlich zuerst einmal die ganz schlichte Tatsache, dass Marbach der Geburtsort von Friedrich Schiller ist. Und Friedrich Schiller war ja im 19. Jahrhundert der populärste deutsche Dichter. Er war eine Identifikationsfigur der bürgerlich-liberalen Nationalbewegung. Dann hat man Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich in Marbach zunehmend erkannt, dass man aus diesem Sohn der Stadt auch ein Kapital schlagen kann für die städtische Infrastrukturpolitik. Und dort hat dann ein beherzter Bürgermeister eben versucht, Marbach als Schillerstadt zu etablieren und auch das Schillerhaus weiter zu einer Sammel- und Gedenkstätte auszubauen.
Das heißt, ganz kurz zusammengefasst und ganz grob zusammengefasst, ohne Friedrich Schiller hätte es später auch dieses Deutsche Literaturarchiv in Marbach nie gegeben?
Das kann man sicher so sagen. Es ist aber hier nur die notwendige Bedingung, die auf keinen Fall hinreicht.
Was kommt denn dann noch dazu? Sie schreiben beispielsweise von Wilhelm Dilthey, einem berühmten Theologen und Philosophen Ende des 19. Jahrhunderts, der 1889 einen vielbeachteten Vortrag hält, in dem erstmals diese Gedanken auftauchen, dass ein deutsches Literaturarchiv oder sogar mehrere Archive gegründet werden müssten, um überhaupt mal eine Übersicht zu bekommen, was deutsche Literatur eigentlich alles ist.
Dilthey ist in diesem Kontext ganz zentral. Er steht natürlich für eine allgemeinere Denkbewegung, die man vielleicht als lebensphilosophisch motivierte Hermeneutik bezeichnen kann. Damit hing stark zusammen die Aufwertung der Handschrift, dass man eben nicht nur auf veröffentlichtes Schrifttum zurückgreifen wollte, sondern sich auch immer mehr für Briefe und Manuskripte von Autoren interessiert hat.
Welche Idee steckte da dahinter?
Es geht eben darum, dass man den Autor und auch sein Werk eben ganz nur verstehen kann, wenn man nicht nur das publizierte Material zur Kenntnis nimmt, sondern eben, wie Dilthey es einmal ausgedrückt hat, auch die handschriftlichen Entwürfe und Briefe, die zwischen den vereinzelt und kühl dastehenden Druckwerken einen inneren, lebensvollen Zusammenhang herstellen. Was andererseits aber hier auch ganz wichtig ist, ist eben, Dilthey hat nicht von einem Archiv für Literatur gesprochen, sondern von mehreren. Es gab ja damals auch schon das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar. Aber er meinte eben, man müsste an verschiedenen Orten Deutschlands, je nach kulturellen Prägungen und literarischen Traditionen, verschiedene Archive aufbauen. Und das Marbacher Archiv kann tatsächlich als die erste Einlösung dieses Plädoyers betrachtet werden.
Sie schreiben davon, dass dieses Marbacher Archiv dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1955, in gewisser Weise ein zweites Mal gegründet wird. Warum entschließt man sich denn dann noch einmal wirklich jetzt ein deutsches Literaturarchiv in Marbach in die Hand zu nehmen?
Marbach war ja, wenn man so will, über die ersten vier Jahrzehnte seines Bestehens vor allem dann ein Literaturmuseum, obwohl die Literaturarchividee durchaus am Anfang stand. Man hat sich dann aus verschiedenen Gründen in den 50er Jahren wieder auf diese Literaturarchividee zurückbesonnen. Einmal durch die eigentlich relativ zufällige Stiftung des Kotter-Archivs, also des großen Archivs des Kotter-Verlags in Stuttgart, der zentrale Verlag des 19. Jahrhunderts für Literatur in Deutschland gewesen ist. Und gleichzeitig eine ganz wichtige Rolle hat dabei natürlich auch der Ost-West-Konflikt gespielt, das bisher größte Literaturarchiv im Osten lag, in der DDR. Und es wurde dann Marbach in gewisser Weise auch als ein westdeutsches Gegenstück zu Weimar aufgebaut.
Was haben Sie denn in Erfahrung gebracht, bedeutete und bedeutet dieses Archiv den Autorinnen und Autoren selbst?
Ja, es ist relativ frühzeitig schon zu beobachten, dass auch Autoren von sich aus eben auf das Archiv zugehen und einzelne Handschriften, das hat Hermann Hesse zum Beispiel schon Anfang des 20. Jahrhunderts getan, abgeben oder dann eben auch später ganze Nachlässe. Und wenn die zu Lebzeiten abgegeben werden, nennt man das inzwischen Vorlass. Das ist ein Begriff, der eigentlich in Marbach geprägt wurde. Da könnte ich Ihnen vielleicht ein ganz interessantes Beispiel, den Nachlass von Martin Heidegger, noch kurz erläutern.
Der bekam ja sozusagen von außen empfohlen, seinen Nachlass dann eben in Marbach anlegen zu lassen.
Genau. Martin Heidegger hat sich 1969 von sich aus an den damaligen Archivdirektor Bernhard Zeller gewandt, um ihm eben das Manuskript von Sein und Zeit anzubieten. Aus dem einfachen Grund, weil er Geld gebraucht hat für einen Hausbau. Er wollte sich in seinem Freiburger Garten einen alten Teil, wie er es nannte, bauen. Und den Hinweis darauf hat er interessanterweise von Hannah Arendt bekommen, seiner Freundin, die damals ja seit Jahrzehnten schon in New York lebte. Und die wiederum den Rat dazu von dem damaligen Direktor der Israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem, Kurt Wurmann, bekommen hat. Das ist insofern eigentlich, finde ich, eine unglaublich prägnante Konstellation, wenn man bedenkt, dass eben das Marbacher Literaturarchiv, das seit den 50er Jahren vor allem versucht hat, auch die Autoren des Exils zu sammeln. Einerseits auch noch lebende Autoren an das Archiv heranzuführen, aber andererseits eben die Hinterlassenschaften von Verstorbenen zu sammeln. Es wurde, wenn man so will, eine Art Brücke ins literarische Exil gebaut. Es ist natürlich eine besondere Ironie, dass so ein gelinde ausgedrückt dezidierter Nicht-Exilant wie Heidegger dann über diese Exilbrücke in Marbach Einzug gehalten hat.
Ja, und das Deutsche Literaturarchiv in Marbach, das ist bis heute ein ganz wichtiges, auch politisches Projekt. Da wird ganz genau drauf geschaut, wer das Sagen hat. Das haben wir zuletzt auch erlebt bei den, ja, soll man sie Querelen oder Streitereien um bestimmte Personalentscheidungen im Sommer vergangenen Jahres, hat man das mitbekommen. Ihr Buch, das reicht jetzt allerdings nicht bis in die Gegenwart hinein, sondern endet in den 1970er Jahren. Warum?
Ja, das hat einmal den ganz einfachen Grund, dass ich mit einer Unmenge von völlig unerschlossenem Archivmaterial gearbeitet habe. Also mein Buch ist tatsächlich in erster Linie auch aus unveröffentlichten Quellen geschöpft, nämlich dem Hausarchiv, was eigentlich nie richtig erschlossen worden war. Und insofern wäre es für mich einfach logistisch kaum möglich gewesen. Andererseits kommt man da natürlich dann auch in rechtliche Konflikte. Und ich wollte tatsächlich auch einen historisch abgeschlossenen Zeitraum betrachten. Und ich glaube, das Jahr 1973, in dem der brutalistische Neubau des Literaturarchivs eröffnet wurde, ist eigentlich eine gute Zäsur.
Und jetzt hat man in der Corona-bedingten Pause Zeit, sich mit der Geschichte dieses Literaturarchivs zu befassen, ehe man dann wieder die Ausstellungen oder die Bibliotheken anschauen kann. Provinz der Moderne, Marbachs Weg zum Deutschen Literaturarchiv. So heißt das Buch von Jan-Eike Dunkhase. Es erscheint kommende Woche im Klett-Cotta Verlag. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dunkhase.
Ich danke Ihnen, Herr Meyer-Blankenburg.
Battle!
Over You, ungewohnt rasante Nummer von Aaron Fraser von seinem neuen Album Introducing hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Und ebenso flott springen wir zu unserem nächsten Thema. Wenn Sie mal so Ihre persönlichen Romanhelden vor dem inneren Auge versammeln, fallen Ihnen da bestimmte Eigenschaften ein oder auf, mit denen sich viele von Ihnen beschreiben ließen? Sind Sie also besonders mutig, sind Sie klug und schön oder sind Sie vielleicht besonders ungeschickt? Falls das der Fall ist, wage ich mal zu behaupten, dann lesen Sie vor allem deutsche Literatur ab dem 16. Jahrhundert, genauso wie der Literaturwissenschaftler Ulrich Breuer. Und dem ist bei der Lektüre etwas ganz Erstaunliches aufgefallen. Im deutschen Roman ist das Ungeschick so eine Art immer wiederkehrendes literarisches Element. Also sowohl stilistisch als auch was die Figuren anbelangt. Der ungeschickte Deutsche ist unser literarischer Nationalcharakter. Das Land der Dichter und Denker also eher das Land der ungeschickten Tölpel? Gerrit Bartels fand das so interessant. Er hat sich für uns auf das dicke literaturwissenschaftliche Buch gestürzt und sich durch die, muss man ja hier schon sagen, etwas ungeschickt lange Einleitung gekämpft. Aber, Gerrit Bartels, das musste wohl so sein.
Die lange Einleitung liegt darin begründet, dass das Ungeschick, die Ungeschicklichkeit, erst einmal definiert werden will. So muss beispielsweise die motorische von der sozialen Ungeschicklichkeit unterschieden werden. Das Stolpern, Stocken und Stürzen von den Manieren, von der Unsicherheit in ungewohnten Milieus. Ungeschicklichkeit bedeutet immer eine mal unbewusste, mal bewusste Abweichung. Sie ist ein Fehler im System. In der Kunst im Allgemeinen und der Literatur im Speziellen geht es nun darum, dieses Ungeschick nicht nur darzustellen, sondern vielleicht gar produktiv zu nutzen. Es strategisch einzusetzen, daraus eine poetische Ungeschicklichkeit zu machen. Genauso gilt es, die politische Instrumentalisierung des Ungeschicks zu problematisieren und an dessen Überwindung zu arbeiten. Breuer macht das in dem Kapitel Ernstfälle, das die Jahre 1893 bis 1942 in den Blick nimmt. Es ehrt Breuer, dass er entschuldigend darauf verweist, ausschließlich die literarische Geschichte der männlichen Ungeschicklichkeit untersucht zu haben. Der Grund? Frauen wurde lange Zeit nur ihr Gegenteil zugewiesen, die Geschicklichkeit.
Charakteristisch für sie ist etwa, dass in Dorothea Schlegels Roman Florentin eine Frau den erotischen Übergriff eines außer sich geratenen Mannes erschrocken abwehrt und sich mit einem erzürnten Blick geschickt aus seinen Armen windet.
Ulrich Breuer beginnt seine Fallgeschichte im 16. Jahrhundert mit den Narren der frühen Neuzeit, mit der literarischen Figur des Grobians. Entscheidend hier der religionspolitische Charakter der Ungeschicklichkeitsszene, das Aufeinandertreffen von Reformation und katholischer Kirche. Weiter geht es mit den Rohlingen des Barock, den Tanzbären der Aufklärung, wie Breuer sie nennt, und schließlich mit Friedrich Schlegels autofiktionalem Skandalroman Lucinde von 1799. Bekenntnisse eines Ungeschickten ist dieser Roman untertitelt. Schlegel ist es, der das Ungeschick erstmals in der Literaturgeschichte zu seinem wesentlichen Thema macht und es auch formal gezielt einsetzt. Von seinem progressiven Anspruch her sucht Lucinde seinesgleichen, auch heute noch. Nicht umsonst nennt Breuer diesen ungewöhnlichen Liebesroman ein Kunstwerk der Ungeschicklichkeit.
Während die motorische Ungeschicklichkeit nur schwach ausgeprägt ist, dominiert die soziale. Vor allem darin äußert sie sich poetisch, dass sie die literarischen Hervorbringungen des Mannes prägt.
Was diese Literaturgeschichte über ihr Thema hinaus so besonders macht, sie ist mit Figuren der Ungeschicklichkeit in der Malerei, dem Film oder der Popart angereichert. Beginnend mit Bruegels Blindensturz und endend mit Christoph Schlingensiefs Kunstaktion. Vom Grobianismus der Lutherzeit über den deutschen Michel bis in die Gegenwart gilt das Ungeschick als Wesensmerkmal des deutschen Nationalcharakters. Gerade in der katastrophalen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Ungeschick aus nationalistischen Motiven heroisiert. Die Geschicklichkeit der jüdischen Bevölkerung wurde sogar als Beleg für ihre Minderwertigkeit angeführt. Wogegen wiederum Autoren wie Kafka mit seinem Schlossroman und Walter Benjamin mit seiner Betrachtung über das bucklichte Männlein und der Berliner Kindheit um 1900 anschrieben. Und wie steht es in der Gegenwart mit den tollpatschen Sonderlingen und Fehlerteufeln in der Literatur? Zum einen hat Breuer einen Autor wie Reinhard Götz als zentrale Figur der zeitgenössischen Ungeschicklichkeitsszene ausgemacht. Zum anderen beschäftigt er sich emphatisch mit dessen Mentor Michael Rutschki, der im Literaturbetrieb immer ein bisschen unter Wert geschlagen wurde. Reise durch das Ungeschick hieß einer von Rutschkis Essays. Und diese Reisen hat der 2018 verbittert verstorbene Berliner Autor mit vielen seiner Bücher gemacht. Rutschki ist, das arbeitet Breuer schön heraus, einer der obersten Poeten des Ungeschicks und verkörpert dieses höchst selbst.
In den Aufzeichnungen aus der Zeit der Wiedervereinigung wird notiert, dass Rutschki sich als sozialer Aufsteiger verstand, der sich aus Unkenntnis der jeweils geltenden Regeln wiederholt peinlich oder unpassend benommen und ungeschickt bewegt hat. Das korreliert mit dem Ungeschicklichkeitskonzept der Reise durch das Ungeschick. Schließlich bezeichnet er sich in seinen späten, stark auf die eigene Erscheinung fixierten Aufzeichnungen als Tölpel und hält, wenn auch zunächst nur in Parenthesen, seine Angst vor Performancefehlern fest, um sie am Ende offen einzugestehen. Aber so ist er mal wieder das Kind, das nur teilweise informiert ist.
Allein die Abhandlungen über Schlegel, Kafka, Benjamin oder Rutschki lohnen die Lektüre dieses passagenweise gar unterhaltsamen Buches. In seiner Gesamtheit erhebt es die Ungeschicklichkeit zu einem eminent wichtigen Bestandteil der Literaturproduktion. Die Fehler und Irritationen im System, der gezielt ins literarische Getriebe gestreute Sand, die Abweichung, die zur literarischen Form wird. Erst daraus kann Neues entstehen. Breuer zeigt mit seinem Buch klug, umsichtig und genau, wie das über Jahrhunderte vonstatten ging. Man könnte auch sagen, er agiert hier, bei allem Faible für die Ungeschicklichkeit, sehr geschickt.
Tja, und unterm Strich, wenn wir dann wieder ein Buch lesen, wird man jetzt wahrscheinlich besonders darauf achten, wie geschickt oder ungeschickt sich die Romanfiguren anstellen. Schuld daran ist Ulrich Breuer. Sein Buch Ungeschickt, eine Fallgeschichte der deutschen Literatur. Wilhelm Fink Verlag, 700 Seiten, ziemlich dick, aber Gerrit Bartels sagt, lohnt sich. Wir stolpern nicht, wir leiten jetzt elegant über in den nächsten Song. Aaron Fraser, You Don't Wanna Be My Baby. Schön er auch ist, wir müssen weitermachen. You Don't Wanna Be My Baby, Aaron Fraser. Sie hören das SWR2 lesenswerte Magazin. Ja, und am Ende dieser Stunde möchte ich dann doch noch einmal die Gelegenheit nutzen und auf eine ganz besondere Frau hinweisen, beziehungsweise an sie erinnern, nämlich an die Lyrikerin Barbara Köhler. Sie galt besonders vor und nach der Wende, also nach der Wiedervereinigung, als eine der wichtigsten deutsch-deutschen Dichterinnen, hat 2016 unter anderem den Peter-Huchel-Preis für ihre Lyrik bekommen. Geboren wurde sie 1959 in Sachsen. Nach dem Abitur war sie Facharbeiterin, Altenpflegerin, Beleuchterin, dann nach der Wende arbeitslos und freie Lyrikerin. Was ist Lyrik? Was ist ein Gedicht? Die Frage hat Barbara Köhler in einem SWR-Beitrag von 2006 mal so beantwortet.
Also ein gutes Gedicht ist eigentlich wie eine Person als Gegenüber. Man kann damit leben, auch tatsächlich. Man kann eine Beziehung eingehen und es hört auch nicht auf.
Tja, diese Woche wurde bekannt, dass Barbara Köhler schon am 8. Januar nach langer und schwerer Krankheit gestorben ist. Um Ihnen jetzt nochmal einen Eindruck ihrer wirklich schönen und, so wie sie sie auch liest, in sich verwobenen, schwingenden Texte zu geben, hier das Gedicht 11,5 selbst vorgetragen von Barbara Köhler.
Selten erscheint etwas so anziehend, so stark wie oder sogar stärker als der Boden unter unseren Füßen. Selten enthebt uns etwas der Schwerkraft, löst uns aus der Abhängigkeit von Flächen, von denen wir abstehen auf zwei Beinen, auf denen wir Schritt und Tritt stehen und gehen. Selten. Wir ragen hinein in den Raum, die Räume bestehen aber immer auf Gründen. Wir reden davon, wir sitzen, wir liegen, wir gehen auf Händen und stehen auf dem Kopf. Wir stoßen uns ab, wir springen, wir fallen dem Erdkern zu, sind Grenzfälle des Raumes. Immerhin können wir schwimmen. Doch fürchten wir, den Boden unter den Füßen zu verlieren, wir fürchten, so sagen wir, uns, als gäbe es da und dafür auch einen Grund. Vögel und Fische, die sich unabhängig von Flächen im Raum bewegen können, haben die Differenz im Blick. Sie sehen, wie wir hören, nach zwei Seiten, ohne Überlagerungsbereich, Interferenzzone der Bilder, ohne ein Fern, ohne Fokus, weiter. Wir können höchstens weit sehen, was in bestimmter Hinsicht einem Gehen gleichkommt, aber dennoch zu kurz. Weite sehen wir eher als akustisches Phänomen. Vielleicht nehmen Vögel und Fische Raum ja wahr wie wir Musik. Und vielleicht machen wir Musik, weil wir das Weite suchen, etwas, das so stark wäre wie oder stärker als der Boden unter unseren Füßen, stärker als Schwerkraft, etwas, das uns aufwiegt. Vielleicht ist das die Kunst, ist das Glück, ein Vielleichtes.
Und vielleicht muss es eben nicht immer nur ein Sachbuch sein, um etwas mehr von dieser Welt zu verstehen. Die Lyrikerin Barbara Köhler ist am 8. Januar verstorben. Wenn Sie sie nochmal hören möchten, das Gedicht 11,5 und auch andere Gedichte von ihr finden Sie auf der Website lyriklein.org, eine Internetplattform vom Berliner Haus der Poesie. Oder ganz klassisch auf Papier gedruckt Barbara Köhlers Lyrikbände bei der Edition Korrespondenzen und im Surkamp Verlag. Ein letzter Song, Aaron Fraser, Love Is. Die Antwort können Sie sich beim Hören selber geben. Das war's auch schon wieder vom SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Musik hat Maja Pfeifler ausgewählt und die Beiträge aus der Sendung finden Sie wie immer auf swr2.de und in der SWR 2 App. Hier folgt jetzt SWR 2 aktuell und danach der dritte Teil von dem Charles Dickens Hörspiel Lebensgeschichte und gesammelte Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Tschüss.